Ich möchte heute nochmal auf etwas zurückkommen, was wir an Ostern schon besprochen haben. Und zwar habe ich da schon vorgelesen aus Philipper 2 über den Namen Jesu. Ich lese nochmal ganz kurz vor, Philipper 2, Vers 9 bis 10. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Halleluja. Also wir lesen da, dass Gott Jesus den Namen Jesus verliehen hat. Ja, das darum bezieht sich auch darauf, dass das etwas mit seinem Tod und seiner Auferstehung zu tun hat und dass dieser Name mächtig ist, dass er über alles erhöht ist, dass alles sich vor dem Namen Jesu beugen muss. Und ich möchte heute über den machtvollen Namen Jesu sprechen und über das, was er tun kann und auch darüber, wie diese Kraft, die in diesem Namen ist, freigesetzt wird oder wie dieser Name, wie wir den verwenden können. Also nicht nur heute, das wird eine zweiteilige Predigt, aber wir fangen heute damit an. Und vieles über den Namen Jesu ist oft so ein bisschen mehr so, bei vielen Christen oft erstmal mehr Tradition. Man hat es irgendwo gehört, dass Leute was erzählen über den Namen Jesu oder man hat irgendwelche Zeugnisse gehört, irgendwelche Geschichten gehört, wo Leute sich auf den Namen Jesu berufen haben und wo dann sie beschützt wurden oder wo Dinge oder wo Wunder geschehen sind. Aber wir haben oft so gar keine so wirkliche Ahnung, so was steckt eigentlich dahinter? Und warum ist er wirksam? Und warum ist er manchmal wirksam und manchmal nicht? Und was gehört eigentlich dazu? Das geht so weit bis dahin, dass manche sagen, okay, der Name Jesu repräsentiert einfach Jesus selbst. Und wenn ich den Namen Jesu ausspreche, dann ist das so, wie wenn ich sage, okay, ich verlasse mich einfach auf Jesus. Und in dem Namen selbst ist überhaupt keine Kraft oder Wirksamkeit. Das ist aber nicht das, was uns die Bibel sagt. Ich möchte euch da zu Beginn mal zwei Verse zeigen aus der Apostelgeschichte. Und zwar, eins ist aus dem Gebet der Gemeinde. Ganz kurz zum Hintergrund. Die Gemeinde hat am Anfang Jesus verkündigt und dann geschah eine außergewöhnliche Heilung. Und es hat den religiösen Führern damals nicht gefallen in Jerusalem. Und dann haben sie Petrus und Johannes, die da tätig waren, zu sich gerufen und haben ihnen verboten, im Namen Jesu weiter zu predigen und haben sie bedroht. Und dann hat sich die Gemeinde versammelt und hat gemeinsam gebetet. Und am Abschluss ihres Gebetes beten sie etwas, was wir uns jetzt anschauen wollen. Und zwar ist das Apostelgeschichte 4, Vers 29 und 30. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Also hier steht, sie erwarten oder sie bitten Gott, dass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen Jesus. Also sie haben ein Verständnis, dass wenn Gott mit dabei ist, dass dann dieser Name Jesu Wunder wirkt, dass dieser Name Jesu Heilung bewirkt, dass dieser Name Jesu Freisetzung bewirkt. Und zwar in dem Rahmen, wenn sie das Wort verkündigen, dass dann auch diese Kraft des Namens Jesu wirksam wird und sie in diesem Namen wirken können. Und so ähnlich haben sie es auch den religiösen Führern erzählt. Als sie erzählt haben, wie dieser Gelähmte geheilt wurde, oder eigentlich haben das nicht die Apostel selber gesagt, sondern das haben die religiösen Führer haben das gesagt und die haben das so bestätigt. Das ist in Vers 7 im selben Kapitel. Also da holen sie in ihre Mitte und befragen sie, wie sie den Gelähmten geheilt haben. Und da sehen wir auch dieses Verständnis, dass in einem Namen Kraft ist. Das haben die religiösen Führer damals verstanden. Sie waren dagegen, dass sie diesen Namen benutzen. Deswegen haben sie noch verboten, in dem Namen zu reden. Aber sie wussten, da ist Kraft drinnen. Ja, in Vers 7 heißt es, und nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Ja, und Paulus sagt hier nicht, okay, das hat einfach Gott souverän gewirkt, sondern er hat dann ihnen erzählt, dass Gott Jesus auferweckt hat, dass er ihm diesen Namen verliehen hat und dass er in diesem Namen, dass in diesem Namen dieser Kranke geheilt wurde. Also wir sehen hier etwas davon, dass der Name Jesu kraftvoll ist und dass der Name Jesu uns gegeben ist, um in diesem Namen Dinge zu bewirken. Und wenn wir uns das anschauen, und damit wollen wir anfangen, wozu ist uns überhaupt dieser Name Jesu gegeben? Wozu dient er? Da sehen wir, dass das längst nicht nur Zeichen und Wunder sind, sondern dass da sehr viel mehr Anwendungsgebiete da sind, wo der Name Jesu wirksam wird. Schauen wir mal im selben Kapitel immer noch, wir bleiben dabei, in Vers 12. Das ist eigentlich die grundsätzliche oder das erste, wozu der Name Jesu uns gegeben ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, also in keinem anderen außer Jesus. Denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Also das Apostelgeschichte 4, Vers 12. Also der Name Jesu ist uns gegeben, um gerettet zu werden. Im Namen Jesu ist Errettung. Wir sehen dasselbe ganz eindeutig nochmal in Johannes 1, Vers 12. So viele ihn, das ist Jesus, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also Johannes erzählt uns hier, so viele Jesus angenommen haben, die auch an seinen Namen geglaubt haben, die bekamen das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie mussten an den Namen Jesus glauben. Und manchmal, wir kennen all diese Formulierungen, wir kennen all diese Bibelverse und wir denken oft nicht mehr drüber nach, was es wirklich bedeutet. Vor einiger Zeit hat mich mal jemand, der an Jesus interessiert war und der auch ein paar Mal im Gottesdienst war, der hat mich dann gefragt, als ich ihm diesen Vers zitiert habe, hat gefragt, was bedeutet das denn, an den Namen Jesus zu glauben? Und was bedeutet das? Das bedeutet das, was wir in Philipper 2 schon gesehen haben. Weil in Philipper 2 steht das, wofür steht dieser Name Jesu. Wir werden es noch ausführlich anschauen, und wenn ich mal die Verse 6 bis 11 anschaut. Es fängt damit an, dass er sagt, Jesus war Gott, er kam auf diese Erde als Mensch, er war gehorsam, er ging ans Kreuz, er ist auferstanden von den Toten und hat diesen Namen bekommen. Also in dem Namen Jesu ist sozusagen der ganze Sieg Gottes über Tod, über Sünde, über den Teufel enthalten. Und wenn es heißt hier, wir glauben an den Namen Jesu, dann heißt es, wir glauben an das, was Jesus durch sein Kreuz, durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung bewirkt hat, an diesen Sieg, den er dort bewirkt hat. Das bedeutet, dass dieser Name steht für diesen Sieg, dieser Name steht für das, was Jesus gewirkt hat. Und in diesem Namen ist sozusagen diese gesamte Auferstehungskraft Gottes enthalten, komprimiert, zusammengeballt, ja, kraftvoll, geladen wie ein bis ans Bersten geladener Akku, kann man sagen, mit der übernatürlichen Kraft Gottes, die freigesetzt wird, wenn ich an ihn glaube. Und diese Formulierung an den Namen Jesu glauben oder den Namen anzurufen, den sehen wir immer wieder. Ja, in Römer 10, Vers 13 oder auch in Apostelgeschichte 2, Vers 21 wird es immer wieder zitiert. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Also wenn Sie den Namen Jesu anrufen, wenn Sie an den Namen Jesu glauben, werden Sie gerettet. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 38 steht dann sogar, Sie sollen sich dann als Bestätigung auf diesen Namen Jesu taufen lassen. Ja, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nicht durch die Taufe bekommst du die Vergebung der Sünden, sondern die Taufe ist diese Bestätigung, dass du die Vergebung der Sünden empfangen hast. Aber die Taufe ist auch eine Bestätigung, du wirst auf den Namen Jesu getauft, dass du sozusagen dieses Erlösungswerk, das es für dich wirksam geworden ist, indem du zu Jesus umgekehrt und seinen Namen geglaubt hast. Jesus selbst hat das in Lukas 24, Vers 47 gesagt, dass in seinem Namen soll Buße und Vergebung verkündigt werden. Also da ist die Kraft drinnen, Buße und Vergebung zu verkündigen. Und wir sehen das bei Johannes immer und immer wieder. Zum Beispiel in seinem Brief, im 1. Johannes, will ich nur eine Stelle nehmen, in 1. Johannes 5, Vers 13, eine sehr interessante Formulierung wieder. Da sagt er, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob wir verkürzen oft solche Bibelstellen in unseren Gedanken, und lesen es dann so, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Sohn Gottes glaubt. Aber das steht da nicht. Da steht, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Es ist der Name Jesu, in dem diese ganze Auferstehungskraft drinnen steckt. Der repräsentiert diesen ganzen Sieg, den Jesus errungen hat durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung, wo er überwunden hat den Tod, die Hölle, den Teufel, wo er für uns die Erlösung gewirkt hat, wo er nicht nur den Sünder auf sich nahm, sondern auch all die Folgen der Sünden auf sich nahm und uns eine ewige Erlösung erworben hat. Alles steckt in dem Namen drin. Darum hier, ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das heißt, ihr glaubt an den Sieg, den Jesus errungen hat. An die Kraft, die in diesem Erlösungswerk steckt, an all das, was da drinnen enthalten ist. Ja, all das steckt da drinnen. Und das war die beständige Predigt auch immer wieder. Ja, die Apostel haben das immer wieder verkündigt. Sie haben in ihrer Verkündigung sich das immer wieder so formuliert. Ja, in Kapitel 10, Vers 4, 43 in der Apostelgeschichte sagt Petrus zu den Heiden über Jesus, diesen geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Also durch den Namen Jesu ist Vergebung der Sünden möglich, wenn du an ihn glaubst. Und in Johannes 20, Vers 31, durch den Namen Jesu haben wir ewiges Leben. Also der ganze Bereich der Errettung ist in dem Namen Jesu enthalten. Und wir werden aufgefordert, an den Namen Jesu, also an das, was Jesus getan hat, zu glauben. Der Name Jesu hat die Kraft zu retten. Der Name Jesu hat die Kraft, Vergebung zu bewirken. Der Name Jesu hat die Kraft, ewiges Leben hervorzubringen. Ja, der Name Jesu ist die Bestätigung, dass das Erlösungswerk vollbracht ist und vollendet ist. Und der Name Jesu sogar in 1. Korinther 6, Vers 11, das möchte ich auch noch kurz vorlesen. Der Name Jesu ist sogar fähig, uns zu reinigen und zu heiligen. Zusammen mit dem Heiligen Geist. Da steht, das führt auf so ein paar Dinge, die sie früher getan haben, als sie noch nicht errettet waren. Und dann sagt er, und das sind manche von euch gewesen. Ja, er sagt, ihr habt eine neue Identität bekommen. Ja, das sind manche von euch gewesen. Ich lese mal doch noch die Verse davor. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Homosexuelle, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Ja, manche von euch hatten diese Identität als unzüchtig, also als Leute, die sexuell einfach nicht treu sein konnten. Manche hatten die Identität als Ehebrecher, manche hatten die Identität als Diebe, als Trunkenbolde. Ja. Manche hatten die Identität als Homosexuelle. Das war ihre Identität als Sünder. Manche hatten die Identität als Lästerer. Ja, das würde man vielleicht nicht so als die schlimme Sünde empfinden, aber es war alles einfach Sünde. Ja. Und er sagt dann, das sind manche von euch gewesen, das war eure alte Identität, jetzt habt ihr Jesus angenommen, ihr seid eine neue Schöpfung geworden, ihr seid von neuem geboren worden. Ja, 2. Korinther 5, Vers 17, denn Christus ist eine neue Schöpfung, das alles ist vergangen, alles ist neu geworden. Ihr habt eine neue Identität, das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Ja, der Name Jesu wäscht uns, reinigt uns, heiligt uns, macht uns gerecht, wenn wir daran glauben, zusammen mit dem Heiligen Geist. Also das ist das eine, der Name Jesu sozusagen ist dafür gegeben, dass wir Errettung empfangen. Ein zweiter Punkt ist, der Name Jesu wurde uns auch gegeben für unsere Gebete. In Johannes 16, ab Vers 23 steht, dass wir sollen in unseren Gebeten den Vater im Namen Jesu bitten. Eine ganz grundlegende Sache des Gebetes, dass wir das wissen, wie bete ich um konkrete Dinge, wen soll ich bitten? Da steht, Jesus hat uns gelehrt, wir sollen den Vater bitten in seinem Namen. Es gibt eine bestimmte, oder wie soll ich sagen, die Bibel lehrt uns, wie wir beten sollen. Es ist nicht egal, wie wir beten, wen wir bitten, wie wir bitten, sondern die Bibel lehrt uns, wie wir beten sollen. Und eine der grundlegenden Regeln ist, wir bitten, wenn wir was Konkretes brauchen, wo wir bitten den Vater im Namen Jesus. Das ist das, was Jesus hier sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird euch geben. Er sagt ja, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Also wir sollen den Vater bitten und wir werden empfangen, wenn wir in dem Namen Jesu bitten, damit unsere Freude völlig sei. Das ist das Ziel, warum uns der Vater auch Dinge geben will, damit unsere Freude völlig sei. Dann sagt er noch im Vers 26, an jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. An jenem Tag bezieht sich auf den Tag, ab dem Moment, wo Jesus auferstanden ist. Also an jedem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. Ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Also wir sollen den Vater bitten im Namen Jesu. Und was heißt das wieder? Das heißt nicht, dass sozusagen, wenn wir im Namen Jesu zu Gott kommen, dass es dann so ist, wie wenn Jesus vor Gott stehen würde und ihn bitten würde zu diesem Zeitpunkt, als er auf der Erde war, dass wir sozusagen den Platz von Jesus einnehmen, sondern auch durch diesen Hinweis, an diesem Tag werdet ihr bitten, der Name Jesus steht für diesen Bund, den wir mit Gott haben. Wir kommen zu Gott aufgrund der Bundesbeziehung, die wir mit ihm haben, durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Durch den Tod und die Auferstehung hat Jesus einen Bund für uns vorbereitet, den wir eingetreten sind. Wir haben einen Bund mit Gott. Ja, Hebräer 8, Vers 6 sagt, es ist ein besserer Bund, der auf besseren Verheißungen gegründet ist als der Bund im Alten Testament. Wir haben einen Bund und auf dieser Basis kommen wir im Gebet. Wenn ich den Vater im Namen Jesu bitte, heißt es, ich komme zum Vater auf der Basis dieses Bundes, den Jesus für mich errichtet hat, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Und alles, was in diesem Bund enthalten ist, alles, was Jesus da erworben hat, alles, was da drinnen steckt, der Name Jesu ist sozusagen der Zutritt, die Zutrittsberechtigung in all diese Segnungen hinein. Darum soll ich zum Vater im Namen Jesu kommen. Und in dem Namen Jesu auch die Kraft drin, all das, was in diesem Bund enthalten ist, freizusetzen. Wir sehen auch an verschiedenen Stellen, dass wir auch im Lobpreis oder im Dank den Namen Jesu benutzen sollen. Ja, in Epheser 5, Vers 20 oder Hebräer 13, Vers 15 sehen wir das auch. Beim Loben, auch beim Danken können wir den Namen Jesus verwenden. Also das ist ein zweites Anwendungsgebiet für den Namen Jesu. Wo der Name Jesu wirklich Dinge verändert. Und es macht einen Unterschied. Wir denken das oft nicht, aber es macht einen Unterschied, ob ich den Vater einfach so bitte oder ob ich ihn im Namen Jesu bitte. Das macht einen gewaltigen Unterschied und das verändert unsere Gebete und es verändert die Wirksamkeit unserer Gebete. Es verändert, ob wir erhört werden oder nicht, ob ich dieses Bewusstsein habe und im Namen Jesu zum Vater bete oder ob ich nicht im Namen Jesu zum Vater bete. Und manchmal haben wir das nicht so vor Augen. Und manchmal ist das nur so eine Formel, die ich am Ende meines Gebetes hinzufüge im Namen Jesu. Einfach eine leere Formel, ohne Glaube, ohne Bedeutung und darum auch ohne Wirkung. Aber wenn ich weiß, was in dem Namen Jesu enthalten ist, und wir uns noch anschauen, warum der Name Jesus so stark ist, so mächtig ist, was alles drinnen ist, wenn ich in diesem Bewusstsein bete, dann verändert es den. Schauen wir uns noch so ein paar Dinge an, was der Name Jesu bewirkt. Gehen wir mal zu Markus 16. Da fängt er erstmal an in Vers 15 und Jesus fordert uns auf, geht hin in die ganze Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und dann in Vers 17 sagt er, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie. Und das gilt für all diese Zeichen, diese zwei Voraussetzungen. Sie glauben und in meinem Namen, im Namen Jesu. Und sie werden uns begleiten, wenn wir diese Voraussetzung erfüllen, sozusagen, ja, dann werden diese Zeichen uns erfolgen. Was steht da? Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Also auch das wirkliche Autorität über Dämonen, über böse Geister, über böse Mächte ist in dem Namen Jesu drinnen. Weil dieser ganze Sieg in dem Namen Jesu drinnen ist. Ja, Jesus hat den Teufel überwunden, er hat ihm die Schlüssel entrissen, er hat triumphiert über ihn. Und diese ganze Kraft, dieser ganze Sieg steckt in dem Namen Jesu. Darum ist dieser Name Jesu so kraftvoll, so machtvoll, so mächtig und kein Dämon, kein böser Geist, der Teufel selbst kann diesem Namen irgendetwas entgegensetzen. Wir sehen das zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, Vers 18, wo Jesus in Philippus war, in Philippi war, damals, und als eine Frau mit einem Wahrsagegeist war, und er das dann gemerkt hatte, ja, in Vers 18, ja, das tat sie viele Tage, also sie rannte ihnen nach, aber sie hat schlechte Propaganda verbreitet, wo die Worte richtig waren, aber der Geist dahinter war eben völlig verkehrt. Und Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von hier auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Also im Namen Jesu hat er Autorität ergriffen, er hat geboten, dass dieser Geist ausfuhr und er fuhr aus zur selben Stunde. Und schon Jesus hat uns das angekündigt. Er hat schon sozusagen im Vorausblick auf das, was er tun würde, seinen Jüngern den Auftrag gegeben, Dämonen in seinem Namen auszutreiben. In Lukas 10, Vers 17 lesen wir das. Also, das ist interessant. Jesus hat zuerst selber verkündigt, das Evangelium, hat Menschen geheilt, hat Dämonen ausgetrieben, dann hat er die 12 ausgeschickt, zu predigen, Menschen zu heilen, Dämonen auszutreiben, und dann hat er nochmal 70 Jünger ausgeschickt, mit demselben Auftrag. Und hier steht, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Ja, sagt er, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Der Name Jesus sozusagen hat schon damals Autorität ausgeübt. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Macht, eigentlich die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch irgendwie schaden. Ja. Die meisten Handschriften haben hier das eben als Zukunft. Ich gebe euch nicht, ich habe euch gegeben, wie es manche übersetzen, sondern ich gebe euch. Es ist vorausblickend auf seinen Sieg am Kreuz, dass er ihnen diese Autorität schon gegeben hat. Aber in diesem Namen Jesu, das müssen wir uns mal vor Augen halten, ja, ist Vollmacht, die wir bekommen haben, über die ganze Kraft des Feindes. Und da ist auch Schutz, dass nichts uns schaden soll. Das ist das, was sozusagen da drinnen steht. Und ich habe das meine Zeit lang so richtig gemerkt. Das war, wie ich noch in Berlin wohnte, und da wohnte ich zur Untermiete bei einer Frau, und da habe ich es nachts erlebt, wie so eine fremde Macht plötzlich in meinem Zimmer war, so eine fremde Kraft. Ich konnte es fast irgendwie so geistlich wahrnehmen, dass das wie eine Person war, die da stand. Und ich wusste, wenn ich nur den Namen Jesus ausspreche, dann muss ich fliehen. Aber es war so, wie wenn meine Lippen gelähmt werden. Also wie taub, wie nach beim Zahnarzt praktisch, wo sie so kribbeln und so, du kannst sie nicht bewegen, richtig? Und sobald ich irgendwie den Namen Jesus rausgebracht habe, ist sie verschwunden und war weg. Das ist mir 2-3 Mal passiert, und dann dachte ich, okay, das hat mich dann irgendwie genervt. Und da habe ich einfach mir mal Zeit genommen und habe einfach gebetet, habe in Sprachen gebetet, habe den Herrn gefragt. Ich weiß gar nicht, der Herr hat mir gar nicht so viel gezeigt. Aber er hat mir gesagt, ich soll im Namen Jesu dann auch wirklich die Autorität ergreifen, dass das nicht mehr kommen darf. Und dann ist das auch, verschwunden. Ich meine, was der Hintergrund war, meiner Meinung nach, dass die Vermieterin damals auch irgendwie okkult drauf war. Der hat mir Dinge erzählt, die sie nicht wissen konnte, es sei denn, sie hätte irgendwie ein Mikrofon im Zimmer versteckt oder hätte meine Gedanken gelesen, weil sie mir Dinge erzählt hat, die ich gebetet habe, und andere Dinge. Und deswegen konnten diese Dinge auch auftauchen, weil ich sozusagen in diesem Bereich war, aber sie hatten kein Anrecht, in das Zimmer, das ich gemietet habe, zu bestehen. Und da habe ich sozusagen das gebetet, und dann habe ich sie ein für alle Mal rausgeschmissen. Und es hat auch gewirkt. Bloß ein paar Wochen später hat nochmal einer versucht zu kommen, und es war wieder so, wie wenn meine Lippen gelähmt wären. Und in dem Moment kam so der Heilige Geist mit seiner Salbung auf mich, mit seiner Kraft. Und das war wie so eine Gabe der Geistunterscheidung, also so eine Geistesgabe. Die Kraft kam auf mich, und ich bin aus dem Bett aufgestanden und bin auf das losgerannt, so wie wenn ich das jetzt mit den Händen ergreifen und ja, rausschmeißen wollte. Und es war in dem Moment einfach übernatürlich, dass der Heilige Geist da auf mir war mit seiner Kraft. Und es ist geflohen und weggerannt wie nichts. Ich erinnere mich nicht mehr genau an die zeitlichen Zusammenhänge, aber ich glaube, das war dann der Moment, wo ich dann 1-2 Tage später die Kündigung von meiner Vermieterin bekam. Also ich denke wirklich, dass das zusammenhing. Wir brauchen da keine Angst zu haben, aber was ich damit sagen wollte, ist, der Name Jesu hat Kraft. Wenn wir in dem Bewusstsein das aussprechen, dann müssen wir gar nicht viel dazu sagen. Er hat Kraft, und die Dinge müssen weichen. Und wir haben auch Kraft, wenn wirklich Besessenheit da ist. Ja? Du kannst dich gegen den Willen des Betroffenen wirklich mal einen Dämon rausschmeißen. Es ist immer, und wenn du in die Bibel schaust, ist es immer so, dass irgendwie diese Leute kamen und um Hilfe gebeten haben. Wenn man es gegen den Willen des Betroffenen macht, dann ist es oft ein richtiger Kampf. Und wenn du es wirklich irgendwie schaffst irgendwann, dann sozusagen hat es auch nicht viel Bestand, weil das irgendwo ein Tür, das irgendwo ein Anrecht, dass überhaupt dieser Dämon ins Leben kommen durfte. Und wenn man diese Tür nicht schließt, ja, Jesus hat es auch gesagt, dann kommt der Dämon wieder und es wird schlimmer. Aber andererseits, wenn jemand frei werden will, wir sehen das an dem besessenen Gadarener, ja, der hatte 6000 Dämonen, eine Legion Dämonen, die versucht haben, ihn zu kontrollieren, und er rennt auf Jesus zu. Wenn du die Geschichte anschaust, das Ganze fing damit an, dass er auf Jesus zurannte, als Jesus mit dem Boot ans Ufer kam. Das war mit Sicherheit nicht der Wille der Dämonen. Die Dämonen werden bestimmt mit Liebe, mit voller Liebe in die entgegengesetzte Richtung gerannt, um nicht mit Jesus konfrontiert zu werden. Sie haben dann auch gesagt, was haben wir mit dir zu schaffen? Das war ihre Aussage. Aber der Mensch wollte frei werden, und eine Legion Dämonen konnten ihn nicht davon abhalten, zu Jesus zu kommen. Und wie gesagt, wenn du wirklich mal so einem begegnest, der wirklich frei werden will, der kommt und sagt, er will frei werden, dann mein Tipp ist immer, wenn es möglich ist, erstmal den Leuten von Jesus zu erzählen, dass sie sich zu ihm bekehren, dann müssen die Dämonen sowieso weichen, weil sie kein Anrecht mehr haben. Aber wir haben Autorität wirklich. Wir haben Autorität, dass diese Dinge weichen müssen. Es soll kein großer Kampf sein, sondern so wie wir es bei Paulus gesehen haben, er hat einfach in Jesu Namen gesprochen und der Dämon musste gehen. Okay, da gibt es noch einiges dazu zu sagen, aber das, vielleicht bloß der Hinweis, da steht, der Dämon fuhr aus zur selben Stunde. Also nicht sofort in dem Moment, aber er fuhr aus zur selben Stunde. Und wir sehen das auch interessanterweise eine Geschichte in Apostelgeschichte 19, wo andere Beschwörer oder Leute, die sich auf sowas spezialisiert haben, versucht haben, das nachzuahmen. Es waren Leute, die sich genannt haben als Söhne eines gewissen hohen Priesters. Das ist nicht ganz klar, ob sie wirklich Söhne eines hohen Priesters war oder ob das nur sozusagen die Propaganda war, so der Werbezettel, die Visitenkarte, was sie da drauf gedruckt haben. Und sie haben versucht, den Dämon auszutreiben und haben so schön diese Formulierung verwendet, wir beschwören euch oder ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Und es hat nicht funktioniert. Sie haben das verwendet, den Namen Jesus, aber es hat nicht funktioniert. Der Dämon in den Menschen hat sie sozusagen durch diesen Menschen überwunden, hat sie verprügelt, obwohl sie mehr waren, 7 Männer, und hat sie aus dem Haus rausgeschmissen. Und das haben alle gehört. Und das Interessante ist, es hat sogar noch Jesus Ehre gebracht. Warum? Weil dieser Dämon, der sozusagen die Leute überwunden hat, anerkannt hat, ja, gesagt, Jesus kenne ich, und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Also er wusste, dass im Namen Jesus Macht ist, aber er hat nicht ihre Berechtigung anerkannt, diesen Namen zu benutzen. Ja. Sie hatten sozusagen keine Berechtigung, diesen Namen zu benutzen. Sie gehörten nicht zum Neuen Bund, wo ihnen dieser Name verliehen wurde, ihn zu benutzen, wo sie die Berechtigung bekamen. Sie hatten auch keinen Glauben, dass sie nicht von Neuem geboren wurden. Es war nur eine Formel. Es war nur etwas Äußeres, es war kein Glaube da, es war keine Berechtigung da, sie gehört nicht zum Neuen Bund. Und darum hat es ihnen auch nichts genutzt. Wir können daraus lernen, dass der Name Jesu, da ist die Kraft drinnen, aber diese Kraft ist nicht sozusagen mit abhängig davon, dass wir diese Berechtigung haben, dass wir die Vollmacht haben, dass wir auch in dem Moment in dieser Position sind, wo wir das nutzen dürfen. Ja, ich kann den Namen Jesu nicht nutzen, um sozusagen was weiß ich, Dinge zu bestimmen, wozu ich keine Autorität habe. Ja, ich kann nicht über andere Menschen gegen ihren Willen den Namen Jesu benutzen. Ich kann nicht durch den Namen Jesu das Wetter für ganz Deutschland jeden Tag bestimmen oder andere Dinge. Das ist nicht meine Berechtigung, das ist nicht mein Autoritätsbereich, das ist nicht das, wo Gott mich eingesetzt hat. Aber ich kann in meinem Leben, ja, Römer 5, Vers 17 steht, dass wir sollen in unserem Leben als Könige herrschen. Ja, durch den Überfluss der Gnade, durch die Kraft Gottes und durch den Namen Jesus. Und wir sehen, dass das auch nicht immer ein Hinweis ist, ja. In Matthäus 7, Vers 15, da sehen wir, die falschen Propheten haben auch den Namen Jesu benutzt und sie hatten scheinbar sogar Erfolg. Heilungen und Befreiungen scheinen sie gewirkt zu haben, aber es waren falsche Propheten. Was sagt der Jesus? Es zeigt sich an der Frucht des Geistes. Es zeigt sich an der Frucht, nicht ist die Frucht des Geistes gemeint, nicht ihre Werke, sondern die Frucht, ja, Liebe, Freude, Friede, Demut, sich unterordnen zu können. Ja, wenn du das sehen wir in 1. Korinther 13, den ersten Versen, da steht auch drinnen, wenn ich Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts wert. Wenn diese Frucht nicht da ist, dann ist das ein Warnzeichen. In Lukas 21, Vers 8 steht auch, dass die Verführer ebenso den Namen Jesu benutzen. Ich will noch auf ein paar andere Punkte hinausgehen, zurück zu Markus 16. Wir haben gesehen, der Name Jesus ist uns gegeben zur Errettung, er ist gegeben für unsere Gebete, vor allem für die Bittgebete, aber auch im Lobpreis und Dank. Er ist gegeben, dass wir im Namen Jesu Autorität haben über böse Geister. Und wenn wir weiterschauen in Vers 18, Markus 16, Vers 18, am Ende steht, Schwachen, eigentlich Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird besser mit ihnen werden. Ja? Der Name Jesu, ja, wieder dieser Anfang, in meinem Namen sozusagen werden sie Schwachen die Hände auflegen und es wird besser mit ihnen werden. Im Namen Jesu ist die Kraft für Heilung. Das ist wiederum nicht einfach eine Formel, sondern das ist wieder dieses Bewusstsein und Handeln in dieser Autorität und in diesem Sieg und in all dem, was Jesus am Kreuz erworben hat. Alles steckt in dem Namen drinnen. Selbe sehen wir in Jakobus 5, wo das so schön steht, ist jemand krank unter euch? Also die Formulierung deutet an, es sollte eigentlich keiner krank unter euch sein, aber wenn jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Ja, und das Gebet des Glaubens, eigentlich das Gelübde des Glaubens, wird den Kranken retten oder heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Also auch wieder hier die Ältesten, wenn Leute kommen aus der Gemeinde, die krank sind und gebeten wollen, sie sollen über ihnen beten, sondern im Namen Jesus, ihn mit Öl salben und das Gebet des Glaubens für den Kranken heilen, das Gebet des Glaubens im Namen Jesus. Und dasselbe ist das, was wir sehen, wie das auch Petrus erläutert, was passiert ist mit dem Gelähmten an der schönen Pforte in Apostelgeschichte 4, Vers 10. In seiner Entgegnung auf die Führer, damals der Juden des Hohen Rates, die sich da befragt haben, die das nicht gut fanden und die herausfinden wollten, wie haben sie den Kranken geheilt, da sagt Petrus, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, wodurch, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kund im Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen oder durch diesen Namen steht dieser gesund vor euch. Der Name Jesu hat diese Heilung bewirkt. Wir werden uns das noch genauer anschauen. Aber erstmal wollen wir schauen, wozu. Also der Name Jesu ist auch uns gegeben für Heilung, für das Gebet um Heilung. Das andere, was wir uns schon angeschaut haben, ist dieses Gebet, wo sie gesagt haben, Herr, streck deine Hand aus und lass Zeichen, Wunder und Heilungen geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Also auch durch, um Wunder und Zeichen zu wirken, ist uns der Name Jesu gegeben. Das ist etwas, was Jesus seinen Jüngern selber verheißen hat. In Johannes 14, Vers 13 und 14 steht das. Und wir müssen Vers 12, weil das ist sozusagen der Anfang dieses Abschnittes mitlesen. In Vers 12 sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ja, manche haben im letzten Vers, wenn ihr mich etwas bitten werdet, aber das mich gehört eigentlich nicht zum griechischen Text, jedenfalls nicht zu den besten Handschriften und zu der Mehrheit. Also streicht das raus, wenn es bei euch ist. Was sagt Jesus? Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Es geht hier also nicht um das Gebet, wo wir den Vater im Namen Jesu bitten und er gibt es uns, sondern es muss was anderes sein, weil er sagt, ich werde es tun. Und das Geheimnis liegt darin, dass dieses Wort für Bitten auch Verlangen heißt. Ja, was ihr verlangen werdet in meinem Namen, das ist diese Autorität, um diese größeren Werke zu tun. Wir verlangen etwas im Namen Jesu und er steht mit seiner Autorität, mit seiner Kraft dahinter und sorgt dafür, dass es zustande kommt. Also vielleicht mal begrenzen wir es auf diese Dinge, wozu ist der Name Jesu gegeben? Er ist gegeben für Errettung, für Gebet zum Vater und konkrete Dinge. Wir haben Autorität dadurch bekommen über Dämonen. Wir haben ihn bekommen, dass wir dadurch um Heilung beten, dass wir dadurch auch diese Werke und diese Wunder tun. Und die Basis, das will ich jetzt nur ganz kurz zum Schluss nochmal wiederholen, wir schauen uns das nächste Mal sehr viel ausführlicher an, aber die Basis für den Namen Jesus steckt in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Vielleicht so als kleiner Aufhänger fürs nächste Mal. In Philipper 2 steht das, ja, Jesus hat diesen Namen verliehen bekommen. Und überlegt euch das mal, wann hat Jesus den Namen Jesus bekommen? Bloß mal so, um unser Denken anzuregen. Wann hat Jesus den Namen Jesus bekommen? Und denkt dran, wie lange er schon lebt. Sozusagen, wir haben verschiedene Abschnitte oder Bereiche im Leben von Jesus. Er lebt seit Ewigkeit mit dem Vater, hat mit ihm die Welt geschaffen. Dann kam er vor 2000 Jahren auf diese Erde. Dann ist er gestorben und auferstanden, ist zum Vater aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes. Wann hat er jetzt den Namen Jesus bekommen? Hieß er schon von Ewigkeit Herr Jesus? Das haben wir jetzt.
Also, als es darum ging, als er geboren wurde, da um die Zeit rum, ne? Wie beim Johannes auch, da war die Namensfrage.
Genau, also da hat er auch wurde er erstmals mit dem Namen Jesus benannt. Und bei der Auferstehung steht das in Kapitel 2, Vers 9 von Philippa. Genau, also das sind die zwei Dinge. Er hat wahrscheinlich den Namen Jesus nicht vorher getragen, weil zum Retter, ja, der Name Jesus heißt, der Gott rettet, wurde er erst, als er auf die Erde kam. Und was Walter gesagt hat, das ist richtig, er hat den Namen Jesus, er wurde mit dem Namen Jesus benannt. Ja, das steht in Matthäus 1, Vers 21 bis 25. Von den Eltern wurde er mit dem Namen Jesus benannt. Im Griechischen steht dann ein Wort, was rufen heißt. Also es war sozusagen der Name, mit dem er gerufen wurde von seinen Eltern und von den Leuten um sie herum. Aber in Philipper 2 steht dann Vers 9, darum, ja, nachdem er, ich lese mal Vers 8, er erniedrigte sich selbst, er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Er bekam den Namen Jesu verliehen und das Wort, was hier im Griechischen steht, bedeutet geschenkt, etwas geschenkt bekommen. Also sozusagen, als er auferstanden ist, hat der Vater ihm nochmal diesen Namen Jesu geschenkt oder verliehen. Und zwar geschenkt, verliehen als Symbol oder Siegel dieser Erlösung, die er gewirkt hat. Darum heißt es im Hebräerbrief, in Hebräer 1, in Vers 4 über Jesus, und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Jesus hat den Namen Jesus nicht nur wurde benannt von seinen Eltern, sondern er hat ihn ererbt. Er hat ihn zugesprochen bekommen als Erbe, als etwas, was ihm zugewiesen wurde. Er hat ihn bekommen, als er sozusagen, nachdem er gestorben ist, nachdem er auferstanden ist, nachdem er in gewisser Weise sozusagen wieder zum Leben erweckt wurde. Und da war auch ein geistlicher Aspekt dabei. Wir wissen nicht alle Details, aber wenn ihr euch mal Apostelgeschichte 13 anschaut, dann heißt es in Vers 32, wir verkünden euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt oder geboren. Indem er Jesus auferweckte, wie auch im zweiten Psalm geschehen steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. In der Auferstehung ist sozusagen eine Einsetzung, eine Wiederbelebung, eine Zeugung Jesu geschehen. Und er hat diesen Namen Jesus verliehen bekommen. Er hat Autorität bekommen, er hat diesen Namen geerbt. Also all diese Kraft, all diese Macht der Auferstehung, was wir in Epheser 1 uns angeschaut haben, wo Gott all seine Kraft, all seine Macht eingesetzt hat, um Jesus aus dem Totenreich, aus dieser Situation, wo er als Gefangener dort war, herauszuholen, weil alle Gerechtigkeit erfüllt war, als er dem Tod und dem Teufel die Schlüssel entnommen hat. Als er wieder lebendig wurde, als er als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt wurde, als er im Namen Jesus verliehen bekommen, all das steckt in dem Namen Jesu drin. Dieser Sieg, dieser völlige Triumph über den Tod, über den Teufel, über die Sünde und über all die Auswirkungen der Sünde, all das steckt in diesem Namen Jesu drin. Das ist die Basis, das ist die Autorität der Autorität. Also das ist die Basis der Kraft, die in diesem Namen steckt. Dieser Name repräsentiert all das, was durch den Tod Jesu am Kreuz und durch seine Auferstehung, durch seinen Triumph über den Tod und den Teufel erworben wurde. All das repräsentiert dieser Name. Und als Jesus auferstand, hat Gott ihm diesen Namen verliehen, er hat ihm diesen Namen zugesprochen. In diesem Namen steckt diese Autorität, steckt diese Herrschaft, die Jesus wieder gewonnen hat. Diese Herrschaft, mehr sogar als diese Herrschaft, die die Adam damals verloren hat, als er gesündigt hat. In diesem Namen steckt der völlige Triumph über den Teufel, wo der Teufel nie wieder irgendwas dagegen machen kann. All das steckt in diesem Namen drinnen. Und darum ist dieser Name so machtvoll, darum ist dieser Name so wirksam. Wenn wir das wissen, wenn wir das begreifen, wenn wir uns da hinein vertiefen, wenn wir das ergreifen, dann können wir diesen Namen auch verwenden. Und wir wollen uns das nächste Mal anschauen an einem Beispiel. Wir werden noch ein bisschen die Grundlagen etwas noch vertiefen, aber wir werden es uns an einem Beispiel sehr konkret anschauen, wo das sichtbar wird, wie ich in diesem Namen Autorität habe und ausüben kann und was dafür wichtig ist, damit wir auch in unserem eigenen Leben wirklich diesen Namen verwenden können, damit wir in unserem eigenen Leben wirklich da auch in das hineinkommen, was eigentlich Jesus für uns erwirkt hat. Weil Jesus hat uns, ja, das haben wir gelesen in Markus 16, Jesus hat uns diese Vollmacht gegeben, er hat uns diesen Auftrag gegeben, er hat uns auch sozusagen diese Erlaubnis gegeben, dieses andere gegeben, diesen Namen zu benutzen und in diesem Namen zu wirken. Nicht nur, dass wir irgendwie im Dienst in diesem Namen wirken, sondern auch für unser Leben, dass wir diese Autorität ausüben. Auch wenn der Teufel uns versucht, dass wir da ihm widerstehen in der Kraft des Namens Jesu, dass wir wirklich lernen, in dieser Autorität zu handeln. Und da schauen wir uns das nächste Mal an. Für uns ist es heute nur wichtig, der Name Jesu repräsentiert diesen völligen Triumph, diesen völligen Sieg über Tod, Teufel, Sünde und Hölle und all die schlimmen Auswirkungen der Sünde, den Jesus erwirkt hat, als er gestorben ist für unsere Sünden am Kreuz und als er auferstanden ist. Und dieser Name ist uns gegeben zur Errettung. Dieser Name ist uns gegeben, um sozusagen den Vater zu bitten, dass er uns das gibt. Dieser Name ist uns gegeben, dass wir in ihm Autorität haben über böse Geister. Dieser Name ist uns gegeben, dass wir in ihm Heilung um Heilung beten können, dass wir in ihm Wunder wirken können. Ja. Vielleicht noch als letztes Beispiel, so als kleine Anregung. Wir waren mit einer Jugendgruppe mal in Lüdenscheid und da waren wir auf irgendeinem Berg oder naja, ich habe es Berg genannt, es war ein Hügel. Auf jeden Fall hat ein heftiger Wind getobt und es war gar nicht so ernst gemeint, es war mehr so scherzhaft, dass dann einer auf die Idee kam, wir könnten ja den Wind gebieten, so wie Jesus. Und dann hat es einer aus der Jugendgruppe hat es da so halb ernst, schon ernst versucht. Und hat so, und dann habe ich ihm gesagt, Moment mal, Jesus hat den Wind bedroht, du musst den Wind bedrohen im Namen Jesu. Ja, es war ein heftiger Wind und er hat gesagt, Wind, ich bedrohe dich im Jesu Namen, sei still. Und schlagartig, das war wirklich schlagartig, hat der Wind aufgehört. Also sowas kriegst du normalerweise nicht mit, ein Wind flaut ab oder er ändert schlagartig die Richtung, aber das schlagartig plötzlich aufgehört hat und wirklich richtig aufgehört hat. Und das Faszinierendste war der Ausdruck dieses Jungen. Ja, der war vielleicht 12, 13 Jahre alt. Ja, sein Gesichtsausdruck zu sehen, wie plötzlich er sagt das im Namen Jesu, bedroht er den Wind und schlagartig, zack, war Windstille, völlige Windstille. Sein Gesichtsausdruck werde ich nicht vergessen. Es war eine Mischung aus völligem Erstaunen und völligem Entsetzen. Aber der Name Jesu ist wirksam. Er ist wirksam und er ist uns auch gegeben, dass wir, ja, wir sollen nicht überall das Wetter hin und her schmeißen, so wie wir wollen, aber wir haben Autorität in diesem Namen Jesu. Ja. Ich kann nicht jeden Tag das Wetter in unserer Stadt bestimmen, aber ich kann im Namen Jesu den Vater bitten und beten, wenn zum Beispiel wir eine Gemeindefreizeit haben, dass wir an dem Tag ein gutes Wetter haben. Und ich habe es immer und immer und immer wieder bemerkt, wie das wirkt. Und vielleicht noch kurz als Hinweis, manchmal gebietet man im Namen Jesu, manchmal bittet man im Namen Jesu. Ja, ich war mal bei einer Taufe, da war grauer Himmel und es fing an zu regnen. Und dann hat der Pastor dieser Taufversammlung, ja, das waren vielleicht so 30, 40 Leute an so einem See irgendwo in der Pampa. Also ich denke eher so eine Art Fischweiher, der zu der Zeit nicht genutzt wurde. Dann hat er gesagt, wer glaubt mit mir für Sonnenschein? Und dann haben so einige so gejubelt und haben wir gebetet im Namen Jesu. Wir haben nicht geboten, aber wir haben gebetet im Namen Jesu. Und das Faszinierende, wir hatten Sonnenschein. Überall graue Wolken und über uns ein kreisrunder blauer Fleck am Himmel, wo die Sonne runterschien, genau auf uns. Faszinierende Sache. Innerhalb von 4-5 Minuten war diese offene Stelle am Himmel direkt über uns und die blieb da für die Taufe und sogar noch die ganze Feier danach, also mehrere Stunden. Man sieht, da ist Kraft, da ist Macht, wenn wir im Namen Jesu beten, ebenso wie wenn wir im Namen Jesu Autorität ausüben und sprechen. Amen.